Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, das war schon ein schöner Anfang. Ich weiß, ich war vor 10 Jahren auch da, Caro, und mich freut es genauso, dass wir das heute tun können. Und das ist echt schön, wie Gott Geschichte schreibt in eurem Leben und auch im Leben von uns allen. Ich habe wirklich lange überlegt, worüber ich heute predigen soll in unserer Predigtreihe. Ich bin scheinbar zu einem Ergebnis gekommen, wie ihr seht. Ich habe zumindest einen Titel. Und ich musste bei der Predigtvorbereitung dran denken, wie es eigentlich war, als ich angefangen habe, Bibel zu lesen. Das war wahrscheinlich so mit 10, 12 Jahren, inspiriert einfach durch meine tolle Leiterin in der Sonntagsschule, in der evangelischen Kirche. Und da habe ich mir die alte Hochzeitsbibel meiner Eltern geschnappt. Die war verstaubt, die hat kein Mensch benutzt zu Hause. Das war eine alte Luther-Übersetzung, das war nicht modern und schön zu lesen. Es war alte Frakturschrift, also es war übel, aber ich hab's gemacht und ich habe mir einen Vorsatz gesetzt. Ich habe gesagt, jeden Tag lese ich ein Kapitel. Das sind, glaube ich, so knapp 3 Jahre, bis man durch ist. Und ich habe diesen Vorsatz tatsächlich eingehalten. Ja, danke. Aber ich sag euch, das war hart. Also ich habe mich an dem Tag gefreut, wo ich Psalm 117 lesen musste. 2 Verse, easy, das war schnell rum. Psalm 119 war eine echte Herausforderung, 176 Verse, da habe ich lange dran gelesen und es war so langweilig, es ging die ganze Zeit um das Gleiche. Also, und es gab auch noch ein paar andere Sachen, Geschichten, die ich überhaupt nicht verstanden habe, prophetische Worte, von denen ich keine Ahnung hatte, was sie zu bedeuten hatten und noch vieles mehr. Evangelien, da wurde es wieder ein bisschen besser, bei den Briefen auch und die Offenbarung, ja, okay. Das war der geistige Kopfschuss, da habe ich gar nichts verstanden. Und ich habe dann später in den 90ern mal ein paar Bücher gelesen und ich dachte, mit denen habe ich alles verstanden. Heute würde ich sagen, dadurch habe ich eher weniger verstanden, was da drin steht tatsächlich, als sonst. Also war auch nicht hilfreich. Naja, ich habe mich auf jeden Fall auch schon als Jugendlicher gefragt, warum hat Gott das eigentlich nicht so, warum hat das so kompliziert gemacht? Warum gibt er uns so ein altes Buch, das so schwer zu verstehen ist? Manche würden sich wahrscheinlich noch fragen, warum überhaupt ein Buch? Ja, also wer lesen hasst, für den ist das schlimm, dass Gott sich in einem Buch offenbart hat. Das war jetzt nicht mein Problem. Aber warum so kompliziert? Warum gibt er uns nicht so ein kurzes Buch darüber, wie er ist, seine Eigenschaften, so eine Dogmatik nennt man das in der Theologie. Und daneben vielleicht noch ein Buch, was Christen so alles tun sollen, was sie nicht tun sollen, so klare Regeln für alle Jahrhunderte und Jahrtausende. Und dann vielleicht noch so ein kleines Buch darüber, was Gott bisher so alles in der Geschichte der Menschheit gemacht hat. So 3 schmale Bücher. Würde uns doch viel mehr entgegenkommen. Wäre klar, verständlich, systematisch. Aber jeder, der schon mal solche Bücher gelesen hat, und das habe ich, der weiß, so klar, verständlich und systematisch ist das dann auch wieder nicht. Und es löst das Problem von den Leuten nicht, die sowieso nicht gerne lesen. Also habe ich mich nochmal gefragt, auch bei der Vorbereitung, warum ist die Bibel eigentlich so, wie sie ist? Gott ist ja nicht dumm. Hat er sich da irgendwas bei gedacht? Hat es einen Grund, dass er uns genau das geschenkt hat? Und ja, der Frage will ich heute in der Predigt nachgehen oder bin ich in der Vorbereitung nachgegangen? Und ich möchte uns eigentlich helfen, vor allem denen, die so ein bisschen damit kämpfen, was die Bibel ist und dass es anstrengend ist, sie zu lesen. Ich möchte ihnen helfen, zu erkennen, oder möchte euch helfen zu erkennen, dass die Bibel wirklich ein absolut geniales Buch ist, dass es die beste und spannendste Geschichte aller Zeiten erzählt und dass es auf eine Art und Weise ist, die uns Menschen eigentlich total entgegenkommt, die wie für uns gemacht ist. Und dass das Lesen der Bibel die Sicht von unserem Leben und die Sicht von dieser Welt massiv verändern kann. Heute immer noch, 2000 Jahre später. Ah, ihr dürft gerne mal 2 Folien weiterklicken. Ja, da sind wir. Es ist nämlich so, es ist wissenschaftlich tatsächlich erwiesen, wir Menschen, wir lieben Geschichten. Wer hätte das gedacht? Das menschliche Gehirn ist darauf programmiert, Geschichten besser zu speichern als nackte Daten in einer Tabelle oder in einer Grafik oder was weiß ich wie. Studien aus der kognitiven Psychologie, die sich also mit Gedächtnis und Gehirn, wie wir was verarbeiten, beschäftigt, Die haben gezeigt, dass gut erzählte Geschichten 22 Mal stärker in unserem Gedächtnis bleiben als Fakten. Geschichten werden von uns viel mehr verinnerlicht. Und das liegt daran, dass wenn wir eine Geschichte hören oder eine Geschichte lesen, in unserem Körper wahnsinnig viel passiert. Viel mehr, als wenn wir eine Tabelle mit Fakten lesen. Es wird Dopamin ausgeschüttet. Ja, wir werden aufmerksamer, wir saugen das auf, was wir hören oder lesen. Es wird Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, ausgeschüttet. Wir empfinden ein Gefühl von Vertrautheit und von Verbundenheit, wenn wir eine Geschichte hören. Und dazu werden noch bei uns spezielle Nervenzellen, die Spiegelneuronen, aktiviert, die uns quasi dazu aktivieren, dass wir uns in die Geschichte hineinversetzen können. Wir können uns vorstellen, wie es dieser oder jener Person geht. Wir empfinden mit bei einer Geschichte. Das können Fakten alles nicht. Da passiert nicht viel an Hormonausschüttung und Nervenzellen, die aktiviert werden. Und weil das so ist, wird das in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur eigentlich auch total ausgenutzt. Vor allem im Marketing. Für Marken bedeutet das nämlich, aha, ich muss eine Geschichte erzählen, die die Menschen emotionalisiert, und das bindet sie an meine Marke. Und zwar langfristig. Das weiß man. Und das macht man. Ihr seid davon Tag für Tag umgeben und ihr merkt es wahrscheinlich gar nicht, wie bestimmte Werbungen euch genau das in euch machen, euch emotionalisieren und euch an etwas binden, an eine Marke oder an ein Produkt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, passend zur Kindssegnung. Lasst ihr das Video mal ablaufen.
Meine Mama sieht ganz schön müde aus. Ich konnte aber einfach nicht mehr schlafen heute Morgen. Und heute Nacht wollte ich nur sicher gehen, dass sie noch da ist.
Da kommt auch gleich noch Bild dazu.
Das zweite Mal habe ich sie einfach nur vermisst. Meine Mama sieht ganz schön müde aus. Ich konnte aber einfach nicht mehr schlafen heute Morgen. Und heute Nacht wollte ich nur sicher gehen, dass sie noch da ist. Und das zweite Mal habe ich sie einfach nur vermisst. Ist echt mühsam, mich anzuziehen. Oh, gleich merkt sie, dass ich meinen Handschuh wieder verloren habe. Der ist nämlich aus dem Wagen rausgefallen. Ich habe extra lange geschrien. Ich werde jeden Tag schwerer. Zum Glück ist meine Mama so stark. Ach, wenn ich doch schon sprechen könnte, dann würde ich ihr sagen, Mama, ich hab dich sehr lieb.
Total süß, oder? Daran denkt ihr, wenn ihr das nächste Mal bei Rossmann oder DM seid und ein Nivea-Produkt seht. Genau daran denkt ihr und ihr denkt euch, ja, eine Firma, der das wichtig ist, dass ein Kind seine Mutter liebt, muss eine gute Firma sein, es muss ein gutes Produkt sein. Und so funktioniert das an vielen, vielen Stellen. Wir sind umgeben von Geschichten, die uns prägen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann ist ja eigentlich völlig klar, warum Gott uns nicht so drei nette Bücher gegeben hat, wo alles so drinsteht, Gott ist erstens, zweitens, drittens und so weiter, sondern dass er uns Geschichten gegeben hat. Denn die Bibel besteht größtenteils aus Geschichten. Und Geschichten sind das, was wir scheinbar brauchen. Es ist das, was uns prägt. Denk mal dran, was Muriel eben vorgelesen hat, als sie begründet hat, warum wir Kindssegnung machen. Es war eine Geschichte. Es war nicht aus den Heiligen Schriften des Evangeliumshauses, Paragraph 13, sondern es war eine Geschichte, dass Jesus das getan hat. Geschichten prägen uns. Und Gott hat uns genau das gegeben, was wir brauchen als Menschen. Und die Frage, die ich mir dann noch gestellt habe, okay, wenn das das ist, was Gott uns, ja, was uns so prägt und Gott einen Grund hat, uns das zu geben, von welchen Geschichten lasse ich mich eigentlich prägen? Sind das diese Marketinggeschichten und es gibt noch viel mehr? Oder ist es die Geschichte, die Gott in der Bibel erzählt? Und das ist die spannende Frage, die wir uns eigentlich alle stellen müssen. Welche Geschichten prägen mich in meinem Denken, wie ich mein Leben lebe und wie ich diese Welt sehe? Ich will es nicht so lang machen, aber es gibt ein paar, wenn ihr meine Folie weitergeht. Es gibt ein paar Geschichten, die in dieser Welt erzählt werden. Es gibt sowas wie Makrogeschichten, also welche, die den Ursprung der Welt erzählen und auch wie das Leben funktioniert. Da gibt es im Wesentlichen drei. Das eine ist eine recht pessimistische, also eine negative. Die Welt ist entstanden durch einen Urknall, durch eine gewisse Entwicklung, wo ganz viel Zufall mitgespielt hat. Aber auf jeden Fall gab es keinen Gott, der das gelenkt hat. Und irgendwo in einem kleinen Fleck im Universum, auf einem kleinen, unbedeutenden Planeten, haben sich die chemischen Stoffe so miteinander verbunden, dass Leben entstanden ist. Auch wieder, ganz zufällig. Und sie haben sich weiterentwickelt und es hat sich mit der Zeit so der stärkste Organismus durchgesetzt, zu dem der Mensch gehört. Und der Mensch, der lebt sein Leben, so wie er halt will. Und irgendwann stirbt der Mensch, irgendwann sterben alle Menschen und irgendwann fällt auch dieses ganze Sonnensystem zusammen, weil es keine Energie mehr hat. Und niemand erinnert sich mehr an irgendeinen Menschen. Es interessiert auch keinen. Der Mensch war eine kleine Fußnote in der Geschichte des Universums. Das ist eine sehr negative Erzählung, die es gibt und die viele Menschen in dieser so oder einer ähnlichen Variante glauben. Es gibt eine etwas positivere Ergänzung. Die Welt ist genauso entstanden, aber der Mensch hat sich entwickelt. Und mit Hilfe von Verstand und von technischem Fortschritt kann er sich nun befreien von dieser Sinnlosigkeit seines Lebens. Er kann diese Welt verändern. Er kann sein Leben besser machen. Er kann das Leben von anderen Menschen besser machen. Und er kann diese Welt in ein Paradies verwandeln. Das ist die optimistische Variante. Aber auch hier gibt es keinen Gott, der irgendwas macht. Es ist der Mensch, der es macht, mit seinem eigenen Geschick. Die dritte Variante, die spirituelle, da gibt es Gott oder zumindest so eine gottähnliche Kraft. Die lenkt und leitet den Menschen, sie gibt ihm eine Orientierung, eine Moral, aber fernab von Religionen. Du musst in dich selbst reinhören, um rauszufinden, was für dich gut ist. Wie du dein bestes Leben leben kannst. Wie du deine beste Version werden kannst. Religionen können dabei helfen, aber man muss sie anpassen, weil sie sind veraltet. Insofern kannst du das Ritual von der Religion nehmen, das von der, und du guckst, was für dich am besten ist, damit du einfach ein gutes Leben hast. Das ist die spirituelle Variante dieser Version. Und dann gibt es noch kleine Geschichten. Ich habe es mal Mikrogeschichten genannt. Sie befinden sich innerhalb von dieser großen Geschichte und eignen sie sich an, aber sie ergänzen die. Und drei ziemlich prägnante Mikrogeschichten in unserer Zeit, das ist einmal die vom Konsumdenken. Gemeinschaft, Liebe, Glück findest du, wenn du shoppen gehst. Wenn du das Produkt kaufst oder das. Gute Familienbeziehung, wenn du Nivea-Creme benutzt. Dann liebt dich dein Kind. Zum Beispiel. Oder es ist die Story des Erfolgs. Du musst viel investieren. Aus dir muss was werden. Du musst berühmt werden. Oder du musst viel Geld verdienen. Dann findest du Gemeinschaft, Glück und Liebe. Das ist auch eine Geschichte. Oder die dritte ist romantische Liebe. Du musst den einen oder die eine finden, damit du glücklich wirst. Und wenn du den dann hast, happily ever after, dann bist du glücklich bis in alle Zeiten. Ich mache jetzt keine Umfrage bei den Eheleuten, ob das wirklich so ist. Ersparen wir uns. Aber das sind drei Geschichten, die uns total prägen, auch in der christlichen Kultur, ganz ehrlich. Wonach wird heute der Erfolg einer Gemeinde bemessen? Naja, es muss modern sein, es muss groß sein, es muss Halligalli sein. Das ist Erfolgsdenken. Auch das kann in der christlichen Kultur kann das Einfluss finden. Und wer bist du als christlicher Mann oder christliche Frau, wenn du noch nicht den einen oder die eine gefunden hast? Schreiben wir uns das nicht groß auf die Fahnen, dass jeder jemanden finden soll? Diese Geschichte beeinflusst uns. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch in der Bibel vorkommt, dieses Denken, aber nicht so stark, glaube ich, wie es in der Welt ist. In der Bibel gibt es viele Männer oder Frauen, die alleine sind und trotzdem mit denen Gott Geschichte schreibt. Und was ist die Story der Bibel? Was ist die Geschichte der Bibel? Okay, ich mache es mir jetzt mal gemütlich, weil das dauert jetzt so knapp 3 Stunden, bis ich die euch erzählt habe. Ja? Nein, ich mache es schneller. Es fängt an mit der Schöpfung. Und mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, es gibt keinen Urknall, es gibt keine evolutionäre Entwicklung oder was auch immer. Es muss alles in 7 Tagen entstanden sein. Das ist nicht der entscheidende Punkt für mich. Aber die Schöpfung beginnt damit, dass ein Gott etwas schafft. Es ist kein Zufall. Es ist etwas, was Gott gewollt hat, was er ins Leben gerufen hat. Und den Grund, den erfahren wir auch über die Bibel, weil er Gemeinschaft haben will. Gott nimmt einen Planeten, der chaotisch ist, auf dem kein Leben ist, und er macht, formt daraus Leben, auf welche Art und Weise auch immer. Er lässt sich dort nieder, er macht es zu seinem Wohnort, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Er schafft verschiedene Menschen und, ach Quatsch, verschiedene Geschöpfe, und er schafft den Menschen. Alle haben so ihre Rolle und ihre Aufgabe in diesem System, aber der Mensch hat eine ganz besondere. Der Mensch ist nicht nur eine Fußnote in der Geschichte, für Gott ist er etwas ganz Wichtiges, der Repräsentant auf diesem Planeten, sein Ebenbild. Der Mensch ist derjenige, der sich um diese Schöpfung kümmern soll, so wie Gott das möchte, wie Gott sie geschaffen hat. Er soll über sie herrschen, aber er soll sich gut um sie kümmern. Eigentlich eine tolle Aufgabe für den Menschen. Aber der Mensch kriegt eine andere Story erzählt und leider glaubt er diese andere Geschichte und denkt, wofür brauche ich Gott? Warum soll ich alles machen, was Gott möchte? Und er fängt an, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das führt leider dazu, dass diese Welt in ein Chaos gestürzt wird. Und der Rest der Geschichte, zumindest im Alten Testament, handelt zumindest davon, dass Gott einen Plan entwickelt und dagegen kämpft, gegen dieses Chaos, das der Mensch angerichtet hat, um alles wiederherzustellen. Nicht nur so, wie es mal war, sondern noch viel besser. Und sein Plan sieht so aus, dass er zunächst eine Familie beruft, die Familie von Abraham, und aus ihr ein Volk entwickelt, das Volk Israel, das ihn repräsentieren soll vor anderen Völkern und genau diese Aufgabe erfüllen soll, die der erste Mensch fallen gelassen hat. Und so dreht sich viel um dieses Volk, wenn es unterdrückt ist, wenn es Gott es befreit, wenn Gott ihm seine Gebote gibt und ihm sagt, was sie tun sollen. Und Gott bindet sich sehr stark an dieses Volk und er schließt mit ihnen Verträge, Bündnisse, heißt das in der Bibel. Die betreffen ihre Beziehung zur Erde, zu Zeiten von Noah noch. Sie betreffen die Gründung des Volkes und sie betreffen zumindest die Zukunft des Volkes, dass es immer wieder Könige geben wird, die dieses Volk gut leiten werden. Insbesondere ein König, der alles wieder so machen wird, wie Gott es sich vorstellt. Dann folgen die Propheten, zumindest in der jüdischen Bibel. Mach dir mal eine Folie weiter, genau. In der jüdischen Bibel kommen nun die Propheten. Und was sie zu sagen haben, ist leider nicht so schön, weil auch das Volk Israel hat es so ein bisschen wie die ersten Menschen gemacht. Es hat einfach den Plan von Gott fallen lassen. Und die Propheten sind welche, die quasi die Geschichte von Gott mit seinem Volk kommentieren und sagen, hey, erinnert euch doch daran, was der Auftrag war, was Gott von euch möchte. Und sie drohen Gerichte an, wenn sie das nicht tun. Und irgendwann treffen diese Gerichte auch ein und das Volk muss sein Land verlassen. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Büchern, auf die ich jetzt nicht so eingehen will, die Weisheitsbücher. Aber sie zeigen, wie diese Geschichte und das, was die Propheten sagen, eigentlich im Alltag von den Menschen aussieht. Bei so banalen Sachen wie einer Hochzeitsfeier zwischen Mann und Frau, angesichts von Tragödie in den Klageliedern oder aber in den Weisheitssprüchen, wo es darum geht, was ist gute Arbeit, was ist gute Beziehung, wie gehe ich mit schlechten Menschen um und so weiter. Da wird der Glaube praktisch. Und manchmal tut es auch weh, weil auch da Zweifel laut werden an dem, was Gott so tut. Aber es ist in diesen Büchern erlaubt, sie sind sehr authentisch. Und dann kommen die Evangelien. Sie bauen auf all dem auf, was Gott im Alten Testament getan hat. Sie sind nichts Neues, sie sind eigentlich eine Fortsetzung. Sie sind, wie man heute bei den Serien sagen würde, Season 2, Season 2, Staffel 2. Und sie beginnen mit einer Person, die recht unscheinbar ist, aber von der wir ziemlich schnell gesagt bekommen, das ist der König, der versprochen worden ist im Alten Testament, der alles wieder in Ordnung bringen wird. Aber was an den Evangelien interessant und besonders ist, ist, dass die Geschichte, die die Menschen erwartet haben, Gott auf eine ganz andere Art und Weise erfüllt. Er erfüllt sie, aber auf eine seltsame Art und Weise, mit einer seltsamen Person, an der sich Menschen stoßen und bei denen es vielen schwerfällt zu sagen, ist das wirklich der König, der kommen soll? Ich habe da so meine Zweifel. Und trotzdem ist Jesus der versprochene König. Das glauben wir zumindest. Er hat die entscheidende Schlacht gegen Sünde und Tod gewonnen am Kreuz und hat im Prinzip die Feinde besiegt, die bisher sein Volk, die Menschheit daran gehindert haben, Gottes Auftrag umzusetzen. Und jedes der vier Evangelien, ich habe mich als Kind immer gefragt, warum vier, warum nicht eins? Und warum erzählen die nicht alles gleich? Naja, jedes der vier Evangelien präsentiert Jesus eben auf eine einzigartige Art und Weise. Es gibt eine große Schnittmenge, wo sie sich einig sind, sodass wir uns sicher sein können, so ist es wirklich passiert. Und dann gibt es viele Kleinigkeiten, die uns Jesus aus verschiedenen Kameraperspektiven zeigen. Und jedes Mal entdecken wir was Neues, aber zusammen entdecken wir eine wunderbare Geschichte, die Gott weitergeführt hat. Eine wunderbare Person, Jesus selbst. Und der Rest des Neuen Testamentes erzählt im Prinzip, was danach passiert ist. Wie die, die Jesus kennengelernt haben, seine Geschichte weitererzählt haben. Und den Menschen, gerade den Leuten aus ihrem Volk, versucht haben zu sagen, hey, hört mal, Gott hat nicht aufgehört. Gott hat nicht was Neues angefangen. Gott hat das Alte jetzt weitergeführt mit ihm. Mit unterschiedlichen Erfolgen haben sie das auf jeden Fall gemacht. Trotzdem haben wir jede Menge Briefe an Gemeinschaften, die genau das glauben. Die sehen, dass Gott eine Geschichte weiterführt, dass Gott weiterhin eine Geschichte mit dieser Menschheit hat. Und diese Briefe enthalten Anweisungen und Ermutigungen für ganz viele verschiedene Gemeinden in ganz unterschiedlichen Situationen, die sie so hatten. Und sie zeigen uns, wie es ganz praktisch aussehen kann, dass der Triumph von Jesus tatsächlich etwas Neues begonnen hat, dass aber was Altes noch gleichzeitig läuft. Das alte Zeitalter. Ich wollte eigentlich ein Bild mitgebracht haben, das habe ich vergessen, mit so zwei Decken, die aufeinander liegen. Und eine hört irgendwann auf und die andere läuft aber weiter. Und es ist, als Christen leben wir in zwei verschiedenen Zeitaltern. Und das eine wird aufhören und das andere wird weitergehen, das von Jesus. Und die Briefe zeigen aber auch, dass es in diesen Gemeinden immer noch, weil es eben diese zwei verschiedenen Zeitalter gibt, Kämpfe gibt. In den Menschen, in den Gemeinden. Weil es unterschiedliche Prioritäten und Richtungen geben durch diese zwei Zeitalter, durch diese zwei Arten und Weisen auch zu leben. Und Paulus und andere versuchen den Gemeinden zu helfen, rauszufinden, wie sie die Geschichte weiterleben sollen. Auf welches Zeitalter, auf was sie sich konzentrieren sollen. Und die Offenbarung, die macht es dann offensichtlich wie ein Comicbuch, was das eigentlich für Kämpfe sind. Da sind Mächte, werden Mächte mit Drachen und absonderlichen Tieren beschrieben, von denen man merkt, okay, nicht, dass das unbedingt so aussieht in Realität, aber so muss ich mir das vorstellen, dass es wirklich ein heftiger Kampf ist zwischen sehr verfeindeten Mächten, von denen aber schon feststeht, wie er ausgeht von dem Kampf. Und es ist eine Ermutigung, auf das Ende zu schauen, selbst wenn wir vieles in der Offenbarung dazwischen überhaupt nicht verstehen, auf das Ende zu schauen, denn das steht fest. Jesus gewinnt. Und alle, die zu ihm gehören, werden mit ihm ewig Gemeinschaft haben. Also wir merken schon, das ist jetzt wirklich so eine ganz kurze Zusammenfassung der Story der Bibel, aber wir merken schon, okay, es hat ganz andere Schwerpunkte als die Geschichten, die wir vielleicht in dieser Welt hören. Schöpfung ist kein Zufall. Es ist ein gewollter, es ist etwas, was Gott wollte. Der Mensch, er ist nicht uninteressant, keine Fußnote. Nein, Gott gibt ihm eine Bedeutung und eine Aufgabe. Und der Mensch ist aber nicht in der Lage, das aus sich selbst heraus zu tun. Aus sich selbst heraus stiftet der Mensch Chaos. Er braucht Gottes Hilfe, um diese Aufgabe zu erfüllen, um dieser Bedeutung, die Gott ihm gegeben hat, gerecht zu werden. Und die findet er vor allem in Jesus. Und am Ende finden wir Gemeinschaft, Liebe und Glück nicht in Produkten, nicht in dem einen Partner, nicht im Erfolg, sondern alleine daran, dass wir mit Gott in Ewigkeit leben werden. Da werden all unsere Sehnsüchte gestillt. Das ist jetzt natürlich echt nur eine grobe Zusammenfassung der Bibel. Es gibt noch viele, viele kleine Geschichten oder man nennt es auch so Themenstränge, wie bei so einem Seil. Ein Seil besteht ja aus verschiedenen anderen Seilen, die zusammengebunden werden. Und so ist es auch in der Bibel. Es gibt noch viele Teile dieses Seils, die vom Anfang bis zum Ende durchlaufen. Eben zum Beispiel der Stellenwert von jedem einzelnen Menschen, die Entwicklung der Beziehung zwischen Mann und Frau. Sehr spannend, wenn man sich das mal vom Anfang bis zum Ende anschaut. Es ist immer wieder Thema. Oder auch die Rolle der Frau in einer männerdominierten Welt. Ich habe gerade das Buch Ruth in der Andachtszeit gelesen. Tolle Frau. Sie lebt in einer männerdominierten Welt, aber Gott benutzt sie. Und so gibt es in der Bibel immer wieder Beispiele, dass Frauen eine besondere Rolle spielen in der Geschichte Gottes, obwohl zum größten Teil es hauptsächlich um Männer dreht. Und so gibt es noch viele andere Themen, die einfach sich durch die Bibel ziehen. Und es macht Spaß und es ist eigentlich spannend, sich mal diese Themen nur anzuschauen und zu gucken, okay, was steht über Mann und Frau in der Bibel oder über die Schöpfung darüber, wie wir mit ihr umgehen sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, ob Macht in dieser Welt wirklich eine Rolle spielt oder ob Gott nicht mit ganz anderen Menschen arbeitet, mit Außenseitern, mit Ausländern, mit Frauen, mit schwachen Männern, mit Demütigen. Und da werden wir feststellen, jawohl, das ist die Geschichte, die die Bibel erzählt. Es sind die Demütigen, die Außenseiter, mit denen Gott Geschichte schreibt. Jetzt kann man ja sagen, okay, also die Bibel hat einen Buchdeckel. Die Geschichte ist eigentlich fertig. Nach der Offenbarung kommen noch ein paar Karten und ein paar Anmerkungen, aber die Geschichte ist fertig. Heißt das, Gott erzählt nichts mehr weiter? Gott schreibt nicht weiter Geschichte? Was habe ich da noch zu tun als Christ, wenn die Geschichte seit 2000 Jahren eigentlich zu Ende erzählt ist? Naja, wir haben sehr viel zu tun. Denn es ist so, dass die Offenbarung ein Bild von der Zukunft entwirft. Sie berichtet uns von Dingen, die noch geschehen werden. Das heißt, die Geschichte ist nicht fertig. Das Einzige, was Gott uns gesagt hat, ist das Ende. Aber vieles dazwischen hat er uns nicht verraten in der Bibel. Oder zumindest nur vage Details. Und der Theologe N.T. Wright benutzt ein ziemlich gutes Bild, finde ich. Er spricht von einem Theaterstück. War schon mal jemand im Theater? Die meisten Theaterstücke bestehen aus 5 Abschnitten oder Akten. Da fällt dazwischen drin immer der Vorhang und es wird umgebaut und dann beginnt ein neuer Akt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und er sagt, die ersten 4 Akte sind in der Bibel geschrieben. Und jetzt leben wir im 5. Akt. Und wir sind diejenigen, die von Gott auf die Bühne geschickt werden. Nicht Paulus, nicht Petrus, nicht David, nicht Moses. Nein, jeder einzelne von euch wird von Gott gerufen, auf die Bühne zu gehen und jetzt bei diesem Theaterstück mitzuspielen. Aber um überhaupt mitspielen zu können, müssen wir wissen, was ist eigentlich vorher passiert. Na, wenn ich die ersten 4 Akte verpennt habe und habe mich dafür nicht interessiert, dann habe ich keine Ahnung, wenn ich auf die Bühne gehe, was ich jetzt tun soll. Also, ich muss mich für das Theaterstück interessieren, was davor passiert ist. Ich muss die Geschichte kennen. Dazu muss ich wohl oder übel Bibel lesen oder, wenn ich gerne liest, Bibel hören. Dann verstehe ich die Geschichte, was Gott schon getan hat. Und dann kann ich auf die Bühne treten und meinen Teil dazu beitragen. Es ist also ganz wichtig, die Geschichte der Bibel zu kennen, um aktiv zu sein, um aktiv zu werden, um etwas dazu beitragen zu können. Wir lesen also die Bibel nicht, um herauszufinden, wie ist Gott, ne, damit wir eine Dogmatik schreiben können. Gott ist erstens, zweitens, drittens. Es geht auch nicht darum, dass wir ein paar Gebote rausfinden, die uns zu besseren Menschen machen oder wo wir anderen sagen können, hey, das sollst du tun, ja, bitte mach das. Sondern es geht darum, dass wir Gottes Geschichte mit den Menschen kennenlernen, um in ihr aktiv zu werden, um ein Teil von ihr zu werden. Ja, unsere Spiegelneuronen wollen aktiv werden. Wir wollen in dieser Geschichte ein Teil werden. Und wir wollen darin spielen. Wir müssen dieses Drama, was Gott geschrieben hat, diese Geschichte, wir müssen das in uns aufsaugen, wie ein Schwamm. Und dann können wir auch davon wieder was abgeben, wenn es an der Zeit ist. Und ich möchte zum Abschluss deswegen noch ein paar praktische Tipps geben, was man tun kann. Gerade diejenigen, denen es so schwer fällt, sich hinzusetzen und einfach mal zu lesen. Und ja, das wie in so eine Geschichte auch zu verinnerlichen, aufzusaugen. Ein paar Tipps zum Abschluss. Die Bibel beständig lesen oder hören. Das ist der eine Tipp. Mein Vorsatz, jeden Tag ein Kapitel, der war manchmal wirklich brutal. Und es gab bestimmt auch Tage, wo ich es nicht geschafft habe, ja. in meiner Erinnerung, die verglorifiziert ist, habe ich es jedes Mal geschafft. Es war mit Sicherheit nicht so. Aber es ist natürlich gut, so einen Vorsatz zu haben und sagen, ich nehme mir jeden Tag Zeit. Wie viel Zeit ihr euch dafür nehmt, das überlasse ich euch. Da will ich keine Vorschriften machen. Aber ich weiß, dass es sich lohnt, das durchzuhalten. Ich habe es 40 Jahre durchgehalten und ich bin dankbar dafür. Beständigkeit ist das eine. Und ob ihr nun lest oder ob ihr eine Hörbibel benutzt, ist ehrlich gesagt auch egal. Die Bibel in größeren Abschnitten lesen. Du kannst eine Geschichte nicht nach dem ersten Satz aufhören. Oder du kannst bei einer Geschichte dir nicht einen bestimmten Spruch, den eine Person sagt, rauspicken und sagen, ach, über den denke ich jetzt mal den ganzen Tag nach. Ja, aber viele Christen lesen so die Bibel. Das funktioniert nur leider nicht. Also natürlich, es ist nicht total umsonst, eine Losung zu lesen und in sich sacken zu lassen. Aber die Losung ist Teil einer Geschichte. Und du musst die Geschichte kennen, in der diese Losung gesagt wird, dieser Vers gesagt wird, dieser Gedanke gesagt wird. Also es lohnt sich immer, ein oder ein paar Kapitel zu lesen, einfach um die Geschichte zu verstehen. Wer gerne einen Roman liest, der weiß ja auch, man hört nicht gerne mittendrin auf. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und eigentlich sollten wir die Bibel genauso lesen, wie einen spannenden Roman. Die Bibel in Ruhe und langsam lesen. Es bringt nichts, das einfach nur schnell so ratter, ratter, so haken, ich habe es heute geschafft. Ja, man muss das auch einfach mal in Ruhe machen. Und da haben Menschen unterschiedliche Zeitpunkte. Bei mir ist es morgens, da habe ich die meiste Ruhe. Abends bin ich zu müde. Andere Menschen haben abends vielleicht einfach erst die Ruhe, um das zu tun. Schau, wo ist dein Zeitpunkt, dass du das wirklich in Ruhe tun kannst. Die Bibel mit dem Heiligen Geist lesen. Ja, also ich habe echt nicht viel verstanden in den ersten 3 Jahren und in den 3 Jahren danach mit Sicherheit auch nicht. Aber ich weiß, dass wenn ich beim Bibellesen Gott darum bitte, dass er mir hilft, etwas zu verstehen, etwas zu erkennen, dann wird er mir etwas geben. Ich werde vielleicht nicht alles verstehen, was ich gelesen habe, aber er wird mir eine Kleinigkeit geben, die mich in den Tag begleitet und die mir hilft. Die mir vielleicht sogar gerade jetzt hilft in meiner Situation. Und dafür ist der Heilige Geist zuständig. Und wir können immer und sollten immer darum bitten, dass Gott uns durch ihn hilft. Wir sollten die Bibel mit Fantasie lesen. Es ist, wie gesagt, eine Geschichte. Stell dir doch mal Simson einfach bildlich vor. Dieses Kraftpaket. Stell dir vor, du bist Simson oder du bist eine Person in dieser Geschichte. Wie würdest du die Geschichte erleben? Oder stell dir vor, du bist einer der Jünger. Du bist Petrus, der aus dem Boot geht, aufs Wasser läuft und da die Wellen sieht. Versuch es einfach mal mit deiner Fantasie, dir das vorzustellen. Es ist sehr spannend und kann sehr hilfreich sein. Und das ist der letzte Tipp, die Bibel gemeinsam mit anderen lesen. Es ist mühsam, es alleine zu tun. Es ist nicht unmöglich, das geht, aber es macht in der Regel viel mehr Spaß, es mit anderen zu tun. Von denen zu profitieren, was sie dort lesen, oder auch einfach mal fragenlos zu werden. Es ist ja nicht schlimm und keine Sünde, dass wir viele Dinge nicht verstehen, dass wir Fragen haben zur Bibel, zu der Geschichte. Aber wir brauchen einen Ort, wo wir diese Fragen loswerden. Und wo wir hoffentlich gute Antworten kriegen und keine Vorwürfe, dass wir das nicht alles schon verstanden haben. Ich bin schon weit drüber, ich erzähle das nicht. Aber ich jetzt zum Abschluss noch, ich erzähle es doch. Habt ihr noch 2 Minuten? Alles klar, danke, okay. Ich habe in den letzten Wochen das Buch Richter gelesen. Ich weiß nicht, wer das Buch Richter im Alten Testament kennt. Das ist wirklich, ehrlich gesagt, das schlimmste Buch der Bibel, finde ich. Das wird von Kapitel zu Kapitel düsterer. Und insbesondere die letzten 4 Kapitel, die sind einfach nur furchtbar. Und ich habe eine Geschichte gelesen, die absolut ekelerregend ist, die ich jetzt auch nicht nacherzählen möchte, weil hier Kinder sind. Ist wirklich wahr. Also Kapitel 19 und 21. Wer sich mal was antun möchte, darf das gerne mal lesen. Ich habe das gelesen und ich weiß noch, dass ich früher mich diese Geschichte total irritiert habe. Und ich habe mich gefragt, um Himmels Willen, Gott, warum steht das in der Bibel? Und ich habe versucht, irgendwas Positives in dieser Geschichte zu finden, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass es in der Bibel steht. Und mir ist jetzt die letzten Wochen, als ich das gelesen habe, aufgefallen, nee, hier gibt es nichts zu rechtfertigen. Hier sind einfach nur ekelhafte Personen in dieser Geschichte. Die einzige, die einem leid tun kann, ist das Opfer in dieser Geschichte. Aber alle anderen sind einfach nur schlechte, gottlose Personen. Und es ist wichtig, dass diese Geschichte erzählt wird, weil sie handelt im Volk Israel und zeigt, in was für einen Zustand sich das Volk sich befindet. Und was ich interessant fand in dem Moment war, in dieser Geschichte steht kein Kommentar. Es wird nichts beurteilt. Es wird einfach nur geschildert, was passiert, was schon schlimm genug ist. Aber keine Hilfe, um rauszufinden, ist das jetzt richtig oder falsch, was die da eigentlich machen. Und jetzt, so nach 40 Jahren Bibellesen, merke ich, ich weiß haargenau, dass das falsch ist. Und dann habe ich mich gefragt, woher weiß ich das eigentlich? Es steht da ja gar nicht. Und dann ist mir eingefallen, naja, über die vielen Jahre habe ich die Geschichte davor und die Gebote, die Gott gegeben hat seinem Volk, ich habe sie aufgesaugt, ich habe sie verinnerlicht. Und ich kann diese Geschichte jetzt verstehen und beurteilen, ohne dass mir der biblische Autor sagen muss, was hier richtig und was falsch ist. Es haben sich Dinge in meinem Kopf verbunden und das fand ich total faszinierend, weil das mit der Zeit einfach passiert. Dass du, wenn du beständig liest, es immer besser verstehst, weil Dinge wie so ein Puzzle sich zusammenfügen. Und dann habe ich das Buch Ruth gelesen und ich dachte, oh je, die Welt ist wieder in Ordnung. Ja, es gibt immer noch gute Menschen in Gottes Geschichte. Es gibt nette Menschen. Es gibt Menschen, die sich um eine arme Ausländerin kümmern und für sie da sind. Und das fand ich toll. Und ich fand das einfach, ja, war für mich ein gutes Beispiel dafür, wie Gott an uns arbeitet durch Geschichten über Jahre hinweg, wenn wir uns dem aussetzen und wenn wir uns von dieser Geschichte prägen lassen. Und ich möchte zum Abschluss noch ein paar Verse aus dem Propheten Jesaja vorlesen, die, glaube ich, genau das beschreiben, wie die Bibel an uns wirkt, wenn wir uns ihr aussetzen. Es sind in Jesaja 55, Verse 9 bis 11. 8 bis 10. So lautet der Ausspruch des Herrn: Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege sind anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde und genau so fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Regen oder Schnee fallen vom Himmel und kehren nicht dahin zurück. Also zurück zum Himmel, ohne dass sie die Erde vorher befeuchtet haben. Und so lässt der Regen die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen und die Menschen mit Brot. Und genau so ist es auch mit dem Wort, das von mir, von Gott ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, genauso wie der Regen, sondern es bewirkt, was ich will. Was ich meinem Wort aufgetragen habe, das gelingt ihm und das tut es. Und ich freue mich darüber oder würde mich darüber freuen, wenn jeder von euch das einfach erlebt, dass Gottes Wort nicht wirkungslos zurückkehrt, sondern in seinem Leben Veränderung bewirkt. Amen.